So, wer war denn von Ihnen in dem Vortrag von dem Nils vorhin? Okay. Nils Kaczynski war vorhin, ich glaube, zwei Sessions vor mir, war ein Vortrag über Mythen. Mythen und Hyper-V. Moment, ich habe ja hier eine Agenda. So ähnlich, ne? Wir haben noch 3 Minuten. Wenn Sie bis zum Ende da bleiben, das hier ist so ein Hintergrund von der Konferenz, die wir in 3 Wochen in Düsseldorf veranstalten. Ich weiß nicht, sind Kölner hier, also Urkölner? Sie beide sind dann ja wahrscheinlich nicht da, weil es ist in Düsseldorf. Aber für alle anderen, also ziemlich coole Konferenz. Ich habe am Ende noch für Sie Informationen dazu und auch noch eine kleine Überraschung, also einen Rabattcode, wenn Sie sich überlegen, auf die Konferenz zu kommen. Aber das mache ich zum Schluss. Vielleicht schon mal ein bisschen was zu mir, weil ich bin ein bisschen überrascht, dass ich nur eine Dreiviertelstunde habe. Ich habe mich für 1 Stunde vorbereitet und war schon eigentlich sicher, dass ich überziehe. Also keine Angst bei Ihnen, ich werde die Dreiviertelstunde einhalten. Sie wollen ja sicherlich dann auch nach Hause. Ist immer schwierig, wenn man die letzte Session hat, so kurz vor Schluss. Sie noch da zu behalten, ich werde mich bemühen. Also mein Name ist Carsten Rachfall. Ich mache schon mal den Intro-Teil. Wir haben ja noch 1 Minute oder so. Ich bin... Soll ich sagen, Nils sagte vorhin in seinem Vortrag, er ist fast 45, ich bin fast 50, mache Microsoft Virtualisierung, seitdem es die gibt, habe eine eigene Firma seit 25 Jahren und wir sind spezialisiert auf wirklich die Microsoft-Infrastruktur-Themen. Ich bin MVP, eigentlich für Hyper-V, aber das gibt es nicht mehr. Microsoft hat die ganzen Kompetenzen zusammengefasst. Wir finden uns jetzt alle in der Cloud and Data Center Management Gruppe. Da finden Sie sowas wie PowerShell, wie System Center, wie Azure Stack und noch ganz, ganz viele andere und auch die Hyper-V-MVPs. Ich bin zusätzlich Microsoft Regional Director. Ich wusste vor einem halben Jahr gar nicht, was dieses Programm ist. Das ist etwas, wo... Ist ein internes Programm von Microsoft, wo ich mit 150 Leuten weltweit halt wie auch über Themen diskutieren, die Microsoft so vorhat und so weiter. So, soll ich loslegen?
Ein Satz nur, wer noch keinen Feedbackbogen hat, hat noch jemand keinen?
Ich habe zwar einen, aber den habe ich irgendwo nicht
gehört. Das ist gut, du teilst die Feedback. Da muss ich mich ja jetzt benehmen, oder? Da muss ich mich ja jetzt benehmen. Ja, alles klar. Okay, dann fangen wir jetzt mal offiziell an. 45 Minuten. Ja, ich muss doch jede Sekunde ausnutzen, die ich bekomme. Ich schaffe das, pass auf. Danke, Benny. Okay, legen wir los. Also, ich habe hab jetzt nicht alle Neuerungen, die in der Microsoft-Virtualisierung kommen, zusammengefasst, sondern musste mich natürlich entscheiden, auf ein paar den Fokus zu legen, weil in einer Stunde ist nicht alles zu machen. Das heißt, ich fange mit ein paar Kleinigkeiten an, die aber schon relativ wichtig sind. Und zwar gibt es im Netzwerk etliche Verbesserungen, gerade was virtuelle Maschinen betrifft. Und zwar können wir in Windows Server 2016 endlich bei einer laufenden virtuellen Maschine Netzwerkkarten hinzufügen und auch wieder wegnehmen. Microsoft hat viel gemacht im PCI-Umfeld. Deswegen, man braucht dafür Generation 2 virtuelle Maschinen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, kurze Abfrage, wer von Ihnen setzt produktiv Hyper-V ein? Oh, das ist super. Wer von Ihnen ist noch bei einem Fremdprodukt? Betonung liegt auf noch. Okay. Beides ist super. Also das ist ein Thema, was es in anderen Hypervisern, gerade das Fremdprodukt, an das ich denke, glaube ich, schon länger gibt. Wobei ich kein Spezialist für andere Produkte bin, sondern ich stürze mich auf Hyper-V und habe da genug zu kämpfen. Werde ich Ihnen nachher auch zeigen, kurz dieses Feature, weil ich habe ein paar Demos dabei. Dann gibt es etwas, das man... Oder andersrum, es gibt im Microsoft-Umfeld eine kleine Herausforderung, wie Netzwerkkarten benannt werden. Das hängt so ein bisschen davon ab, wenn Sie eine Maschine hochfahren, dann werden die so durchnummeriert. Und das hängt so ein bisschen von der Form der Maschine ab, was am PCI-Bus zuerst da war. Da hilft es, wenn Sie Hardware haben, gibt es das CDN, das Common Device Naming. Also das Hersteller in ihr BIOS gewisse Features einbauen und dann heißen die Karten immer gleich. Also hinten die Karte, die linke Karte, wenn sie 4 Stück haben, hat immer den gleichen Namen und so weiter. Und in virtuellen Maschinen hätte man das natürlich auch gerne. Das heißt, es gibt jetzt bei 2016 die Möglichkeit, dass sie Karten benennen. Also wir sehen hier einen Ausschnitt vom Hyper-V-Manager, da steht jetzt Management dran und sie können dann in der virtuellen Maschine auch diesen Namen abfragen. So hat man dann wirklich eine Zuordnung, stellen sich eine virtuelle Maschine vor mit 4 Karten und auch da haben Sie ja das Problem, welche von den 4 Karten an welcher virtuellen Switch ist denn jetzt in meiner VM, die da läuft, auch die, die dazugehört. Und das können Sie machen. Man muss dazu PowerShell einsetzen, einerseits um die Namen zu setzen, das ist also leider etwas, was man hier nicht in der GUI machen kann, Rechtsklick und umbenennen, sondern man braucht dazu PowerShell, heißt Rename VM Network Adapter und in der VM kann man das dann auch abfragen, ja? 2016, wir sprechen eigentlich generell über 2016. Gute Frage, also ich spreche über Neuerungen in 2016. Ich spreche schon relativ lange darüber. Also eigentlich habe ich das Gefühl, das Betriebssystem gibt es schon ein Jahr oder so. Ich muss mich immer noch wieder darauf besinnen, das Betriebssystem kommt im Sommer. Falls hier vorne eine Frage war, also wir werden im Sommer dieses Betriebssystem bekommen. Das ist die Aussage von Microsoft. Man legt sich nicht ganz genau fest, wann das im Sommer ist. Sommer geht von Juli bis Ende September. Also in dem Zeitraum dürfen Sie ungefähr mit dem Betriebssystem rechnen. Speicheränderungen während der Laufzeit ist auch ein Feature, was ganz nett ist. Microsoft hat schon sehr lange Dynamic Memory. Dynamic Memory bedeutet, das sehen Sie hier, Sie können der Maschine überlassen oder dem Hypervisor überlassen, dass er der Maschine Speicher zuordnet oder wegnimmt. Je nach Auslastung und wie viel Speicher in der Maschine genutzt wird. Was soll das? Ich kann zum Beispiel hingehen, ich nehme einen Windows 10 Client in einer virtuellen Maschine und gebe dem 10 GB RAM. Jetzt starten Sie den mit einem Word drin und Sie gucken nachher nach und der braucht dann in Wirklichkeit 1,2 GB. Das heißt, Sie haben vom Hypervisor ihm 8,5 GB zu viel gegeben, die Sie bei anderen Maschinen nicht verwenden können. Ja, der ist weg, der ist in dieser Maschine zugeordnet, können Sie nicht tun. Mit Dynamic Memory spricht im Prinzip der Hypervisor über die Integrationskomponenten mit der Maschine und findet raus, oh, die hat aber nur einen Bedarf von 1,2 Gigabyte, also können wir der 8 Gigabyte wegnehmen. Das ist Dynamic Memory. Ja? Und der Hypervisor kann diesen Memory dann, den er zurückgeholt hat von einer Maschine, anderen Maschinen geben, die diesen Demand haben. Jetzt Vorsicht, Ihre Anwendung, die meisten, wenn Sie sich jetzt einen physischen Computer vorstellen, da ist es ja in der Regel nicht so, dass Sie den aufmachen und ein paar DIMMs rausnehmen, weil Ihr Exchange halt nicht die 128 braucht, sondern nur die 16 GB, die drin sind. Das heißt, es ist eigentlich bei Hardware nicht vorgesehen. Speicher nachstecken geht, also es gibt Hot Add Memory, nur es gibt, glaube ich, kein System, wo Sie Hot Remove Memory machen können. Das heißt, die Betriebssysteme müssen darauf vorbereitet sein und Ihre Anwendung, also ein Exchange-Server, ein SQL-Server, der startet und feststellt, mein System hat 32 Gramm, der kommt eventuell nicht so gut damit zurecht, wenn es eine ältere Version ist, dass Sie ihm jetzt mal 16 klauen. Ja? Also das muss in der Anwendung unterstützt werden. Neu in 2016, also Dynamic Memory gibt es schon sehr lange, seit 2008 R2 SP1 gibt es dieses Feature, Sie können das hier einschalten. Viele sind aber da sehr vorsichtig mit. So, jetzt haben Sie das Problem, ein Exchange-Server hat 32 Gramm bekommen, Sie starten den und jetzt stellen Sie fest, das Ding ist langsam, das könnte ein bisschen mehr vertragen. Was müssen Sie machen? Sie müssen den Exchange-Server runterfahren, mehr Memory zuordnen und wieder hochfahren. In der Regel ist der Exchange-Server so wichtig wie die Telefonanlage oder noch wichtiger, weil den Zeitpunkt, den mal runterzufahren, den gibt es in den Unternehmen kaum. Der muss immer laufen. Sie können jetzt hingehen und hier, auch wenn Sie ihm statisches RAM zugeordnet haben, können Sie einfach hingehen, hier die 32 dann auf 40 verändern und er kriegt einfach mehr RAM. Das geht im Betrieb, auch das Wegnehmen geht. Also für statische Maschinen, wo Sie gesagt haben, der soll 32 GB haben, können Sie nachträglich bei 2016 RAM erhöhen oder RAM wegnehmen. Ja? Achtung, auch hier wieder, die Anwendung muss das vertragen können. Also es kommt wiederum darauf an, kann Ihre Anwendung damit umgehen. Für die virtuelle Maschine und für den Hypervisor ist das kein Problem. Wenn der Exchange-Server dann abstürzt, ist es natürlich dann doch ein Problem. Ja? Habe ich hier noch einmal extra reingeschrieben, Support durch Anwendung ist wichtig. Linux, jetzt haben Sie sicherlich schon in letzter Zeit mal gehört, es gibt diese wunderbaren Aufkleber, Microsoft loves Linux, so mit so einem Herzchen drin. Ne? Neuerdings gibt es sogar SQL loves Linux. Wer von Ihnen hat mitbekommen, dass der SQL-Server jetzt auf Linux kommt? Also ich hätte vor 3 Monaten noch gesagt, alles, aber das nicht. Ja, also Microsoft verändert sich da und Treiber für viele Innovationen ist natürlich die Public Cloud, Azure. Microsoft möchte gerne auch die Kunden, die ihre Workloads nicht unbedingt auf ihrem eigenen Betriebssystem Windows betreiben, sondern auf Linux betreiben, möchte die auch natürlich zufriedenstellen können. Deswegen macht man unheimlich viel im Linux-Umfeld. Und bei dem Vortrag, den vorhin der Nils hatte, wäre jetzt auch so ein Vorurteil gewesen, ja, Linux läuft nicht besonders gut auf Hyper-V. Das war vielleicht mal so, aber ist schon ganz lange nicht mehr der Fall. Und Microsoft strebt auch wirklich an, dass die Linuxe genauso gut supportet werden wie ein Windows-Betriebssystem. Ein Thema, was jetzt dazu kommt mit 2016, ist Secure Boot. Das heißt, Sicherheit ist ja sehr wichtig. Malware, Sie wissen, da passiert immer mehr. Die bösen Menschen werden immer cleverer. Es gibt die guten Menschen, die versuchen, das zu verhindern. Das ist ja ein dauernder Wettkampf. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie ein Rootkit im Prinzip in Ihrem Betriebssystem haben. Jeder Virenscanner kann das dann nicht mehr entdecken, weil es war schon beim Starten da. Es ist im Kernel drin, es ist in Treibern drin. Man kann das umgehen, indem man halt von einem normalen BIOS-Boot auf ein UEFI-Betriebssystem gibt. Und da gibt es einen Secure-Boot-Modus, wo alle Treiber und alle Betriebssysteme digital signiert sind. Und wenn das Betriebssystem hochkommt und die Signatur auf diesen Treibern nicht mit dem übereinstimmt, also nicht mehr zueinander passt, dann verweigert es das Starten. Das heißt, die haben trotzdem ein Betriebssystem, was nicht läuft, aber es kann keine anderen infizieren, weil dieses System einfach nicht zum Booten kommt. Secure gibt, Secure Boot gibt es bei Windows Server schon länger. Es wird jetzt in 2016 auch für Linux nachgeliefert. Da sind Zertifikate im Spiel und Microsoft hat mit der Linux-Gemeinschaft zusammengearbeitet, damit diese Zertifikate auch ins Linux reinkommen. Denn es muss ja irgendwas, hier vorne sind noch Sitze, gehen Sie, wenn Sie wollen, einfach noch dahin. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Natürlich muss das dann auch im Linux-Kernel hinterlegt sein. Das heißt, bei den neueren Distributionen ist das möglich. Zum Beispiel, ich zeige es Ihnen gleich mit einem Ubuntu 14.04. Das ist dieser Long-Term-Service-Branch von Ubuntu, der für 5 Jahre Support hat. Der kann das zum Beispiel. Aber auch andere Linuxe. Wichtig dabei ist, damit ich sowas machen kann, brauche ich UEFI-Boot. Und UEFI-Firmware steht halt in einer Generation 2 virtuellen Maschine zur Verfügung. Die Generation 1 basiert auf BIOS, da ist kein Secure Boot möglich, weil das gehört zu dem UEFI-System dazu. Nested Virtualisierung, das ist, würde ich sagen, bei weitem mein Lieblingsfeature. Ja, ist es. Was ist das? Wir können jetzt Virtualisierung in Virtualisierung betreiben. Für die vorhin aufgezeigt haben, bei dem anderen Hypervisor ist das auch ein alter Hut. Der Nils hat es vorhin gezeigt. Aber Microsoft hat ein bisschen anderen Ansatz. Microsoft sieht das als supportete Umgebung an. Das heißt, den Verlust, den Sie bei der Nested Virtualisierung haben, soll minimal sein. Weil ein großes Target für Nested Virtualisierung ist Azure. Warum? Jetzt können Sie plötzlich, wenn Sie Azure machen, Sie können sich virtuelle Maschinen buchen und können in diesen virtuellen Maschinen Hyper-V installieren. Und können somit Gastcluster bauen. Sie können selber zum Beispiel Datensicherung betreiben, die auch an den Hyper-V-Host geht und da ein hostbasiertes Backup macht. Was bei Azure natürlich nicht möglich ist. In Azure läuft auch Hyper-V als Basis, aber das sind die Microsoft-Hypervisor und dann lässt sie natürlich Microsoft nicht dran, um dann Host-Backup zu machen. Das heißt, Sie können im Prinzip alles, was Sie bei sich abbilden, jetzt auch in Nested-Virtualisierung demnächst in Azure tun. Ich freue mich besonders drüber, weil ich mit diesem, ich nenne es immer liebevoll, mein Data Center in a Box unterwegs bin. Und hier habe ich gerade ein komplettes Azure Stack. Wenn von Ihnen jemand in dem Azure Stack Vortrag war, habe ich hier in Nested Virtualisierung laufen. Mit allem, was ich dazu brauche. Ich kann auch plötzlich ein Hyper-V-Cluster in meiner Testumgebung aufbauen. Ja? Einerseits Produktion, aber wir Consultant, die halt mit dem Zeug spielen müssen, wir haben ja auch immer den Bedarf, wir brauchen einen Haufen Hardware und plötzlich kann ich das auf einer Box alles abbilden, ob das jetzt ein Notebook ist oder ein System. Sie können also da wirklich sich mit den Sachen auseinandersetzen. Und jetzt schon, es ist seit TP4 da, also Windows Server 2016 TP4 und Windows 10. Also Windows 10 hat auch Nested Virtualisierung eingebaut und meine Maschine läuft gerade mit Windows 10. Das heißt, die können auch in einem Client-Betriebssystem mit Hyper-V Nested Virtualisierung betreiben. Brauchen also keine Third-Party-Produkte mehr, die sie zusätzlich installieren. Ja, dann ich denke, wir sind auch mal kurz bei einer Demo. Ich versuche Ihnen mal ein bisschen was zu zeigen. Ja, super, hier habe ich den Timer nicht gestartet, den aber, zum Glück. So, was wollte ich Ihnen denn zeigen?
Kann Windows 10 schon ohne den Insider bringen, das jetzt schon
Ja, das ist, ich habe hier ein ganz normales Windows 10 laufen, kein Insider-Build. Also wenn Sie ein Windows 10 haben, wir reden jetzt nicht über die neuen Versionen Redstone, sondern es ist in dem Standard Windows 10 drin. Wenn Sie Build 15 noch was haben, also den Standard-Build, den Sie bekommen mit einem Update, ist mit drin. Ja? So, das heißt, Sie sehen hier, ich habe hier mein ganz normales Windows 10 laufen, mit was immer da installiert ist, unter anderem auch Hyper-V. Und Sie sehen jetzt, ich habe auch gerade ein paar virtuelle Maschinen laufen. Und ich möchte Ihnen zuerst zeigen, Speicherveränderungen während der Laufzeit. Das heißt, wir haben hier einen Windows Server 2016 TP4. Ich melde mich da mal einfach an in der virtuellen Maschine. Starte mir mal den Task Manager. Wir gehen mal hier auf Performance. Sie sehen also hier den Memory. Die Maschine hat hier 1 GB RAM. Was hier so ein bisschen in Benutzung ist. Jetzt kann ich während der Laufzeit hingehen und sage einfach Dateieinstellung, also in der Verwaltung der virtuellen Maschine gehe ich hier auf den Arbeitsspeicher. Sie sehen hier Dynamic Memory. Es ist jetzt schlecht mit den ohne Vorhänge, ne? Schlecht zu sehen, oder? Geht automatisch auf und zu, super. Sie können sich nachher nochmal die Session auf Channel 9 angucken. Ich glaube, das ist besser. Also hier Dynamic Memory ist nicht an. Wir haben hier 1024 Megabyte der Maschine zugeordnet. Ich kann jetzt einfach mal hingehen und sagen, okay, das ist jetzt theoretisch mein Exchange-Server, der die ganze Zeit am Pagen ist, der braucht mehr RAM. Ich gehe also hin und mache einfach mal 2048 daraus. Ja. Und Sie sehen, hier zeigt er mir jetzt 2 GB an. Meine Benutzung ist jetzt halbiert. Mein Windows 10 kann damit umgehen. Mein Word könnte auch damit umgehen. Also ein Exchange 2003 kann sicherlich nicht damit umgehen. Müssen Sie also berücksichtigen. Jetzt kann ich sagen, oh, habe mich vertan. Ich kann natürlich auch das in die andere Richtung treiben. Ich kann also sagen, da finde ich den Arbeitsspeicher. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr geben, sondern ich wollte ihm eigentlich weniger geben. 768, gucken wir mal. Ist zu wenig, er braucht mehr, also verhindert er das. Aber ich könnte wieder runtergehen auf, sagen wir mal, 1200. Und hier ist noch ein Fehler im Task Manager. Ja, der bleibt auf den 2 GB, aber Sie sehen hier und auch hier, dass sich der Speicher verändert. Okay, dann würde ich Ihnen gerne die Linux-Verbesserung zeigen. Dazu habe ich hier eine Maschine, die schimpft sich Ubuntu 14.14. Gucken wir mal kurz in den Einstellungen. Firmware. Hier gibt es die Möglichkeit unter Sicherheit, Dankeschön, sehen wir, der sichere Start ist aktiviert, ist der Haken raus, also der ist nicht gesetzt. Ja. Einfach aus Zeitgründen setze ich ihn, normalerweise hätte ich die Maschine Ihnen laufen gezeigt, hätte sie runtergefahren und dann das eingeschaltet, aber ich gehe einfach hin, schalte das ein, muss jetzt hier halt eine Vorlage wählen, welches Zertifikat dahinter liegt. Das ist, Windows haben, die haben normalerweise oder die Windows-Systeme haben das Microsoft Windows-Zertifikat drin und für die Linux-Systeme gibt es ein anderes Zertifikat, das sehen Sie hier, das wähle ich aus, muss man natürlich wissen. Und jetzt kann ich mein Ubuntu starten. Er checkt also jetzt das Betriebssystem, den Kernel und so weiter. Ist der signiert, ist der sicher, wurde da nichts verändert? Dann ist auch keine Malware drin. Ja? Und startet mir das Ubuntu. Ich melde mich mal hier an. Und jetzt zeige ich Ihnen das mit dem Netzwerk. Das ist eine Generation 2 Maschine. Das heißt, wenn wir hier reingucken, die hat eine Netzwerkkarte. Das sehen wir hier, Wired. Wir haben hier eine IP-Adresse. Und ich hatte ja gesagt, Microsoft möchte Linux genauso gut behandeln wie Windows-Systeme. Das heißt, ich kann hier auch hingehen und im laufenden Betrieb Gesundheit einfach eine weitere Netzwerkkarte hinzufügen. Ordne der eine virtuelle Switch zu. Ich habe da einige von. Sage anwenden und wir sehen, da taucht eine weitere Netzwerkkarte in meinem Linux-System auf und kriegt eine IP-Adresse von meinem DHCP-Server. Jetzt kann ich die natürlich auch wieder wegnehmen. Und wenn Sie das sehen wollen, machen wir das auch eben. Einfach entfernen. Und da ist die Netzwerkkarte auch wieder weg. Ja. Gut, und dann wollte ich Ihnen noch kurz die Nested-Virtualisierung zeigen, bevor ich wieder zurückgehe auf meine Präsentation. Dazu habe ich hier einen Hypervisor installiert. Das machen wir mal im Vollbild. Das heißt, das ist jetzt eine virtuelle Maschine, die läuft auf meinem Windows 10-System, ist also eine ganz normale VM. In der VM habe ich Hyper-V installiert. Das sehen wir dann hier. Das würden wir dann hier sehen. wir noch hin. Da haben wir den Hyper-V-Manager. Das System heißt Hyper-V01. Damit Sie es mir auch glauben, dass wir auf dem gleichen System sind, fragen wir das mal kurz ab. PowerShell braucht ein bisschen, aber da wird hoffentlich gleich das kommen. Ja. Hostname ist es auch eigentlich, ne? Er vertut sich immer. Also Hyper, wir sind auf dem System. Und hier drin habe ich jetzt einen Windows-Server. Der läuft jetzt, wenn ich den dann mal starte. Ich hatte den gespeichert, weil da ist was für eine spätere Demo schon vorbereitet. Und der sagt, fail to restore virtual machine state. Das ist natürlich immer gut, wenn er den Safe State nicht herzaubern kann. Dann sind wir jetzt mal böse zu der Maschine. Ja, ich habe den gespeichert. Das ist doof. Das ist doof. Ich kann gerade den... wissen Sie, wenn Sie den richtigen Knopf nehmen... ist TP4, Technology Preview 4. Wir warten ganz händeringend auf TP5. Also wir hoffen, dass das jeden Moment soweit ist, dass wir den bekommen. Weil wir wissen, da sind schon wieder ein paar coole Features drin. Ne? TP4 auf TP5. Ich befürchte, man muss neu machen. Von TP5 auf RTM. Da wird es wahrscheinlich einen supporteten Weg geben für Tab-Kunden. Weil nur die haben Support auf diese Version. Ne? Also hier läuft jetzt ein IO-Meter drin, den brauchen wir später nochmal. Nur um nochmal Ihnen das zu zeigen. Ich habe also hier einen Hyper-V-Manager. Ich befinde mich in dem Build My Cloud-System. Das ist eine VM auf diesem Windows 10-System. Und hier sehen wir dazu die Maschine. Da drin läuft jetzt wieder Hyper-V und da läuft eine VM drin. Also das ist das Nested Hyper-V, darin eine VM mit Hyper-V und darin ein System. Ja. Ist für viele Spielerei, aber wenn Sie natürlich sowas wie ich viel demoen, ist das natürlich eine super Möglichkeit, um alles in einer Maschine zu haben. Und der reale Anwendungsfall ist natürlich dann Microsoft Azure oder Hoster natürlich, wo Sie dann, Sie haben ein paar VMs und das sind dann Ihre VMs, da können Sie selber Backup machen und so weiter. Sie können alles nutzen, was Sie sonst bei sich in der Firma auch nutzen. Gehen wir zurück auf die Demo. Gehen wir zurück auf die Folien. Ist schon spät. Ich bin auch schon halb durch, super. Es gibt im Hyper-V-Manager einige Verbesserungen. Sie können also jetzt sich mit IP-Adressen verbinden. Sie müssen also nicht Hostnamen haben. Sie können mit alternativen Credentials arbeiten. Das heißt, ich bin jetzt hier, ich zeige Ihnen das jetzt nicht, ich bin selber als normaler Benutzer angemeldet, verbinde mich mit einem Hyper-V-Host. Heute mit dem Hyper-V-Manager werden die Credentials durchgereicht. Wenn ich als normaler Benutzer da keine Berechtigung habe, kann ich da keine Maschinen verwalten. Jetzt können Sie hier Admin-Credentials angeben oder aus einer anderen Domäne und können das System verwalten. Was wichtiger ist, bisher hat Microsoft für den Hyper-V-Manager direkt VMI benutzt. Jetzt geht man über WinRM. Das heißt, WinRM ist auch das mit Authentifizierung, CRED SSP, das, was auch PowerShell Remoting und so weiter benutzt. Also da geht man drauf. Und man kann mit dem Hyper-V-Manager auch ältere Versionen dann managen. Das heißt, Sie müssen nicht immer genau das Betriebssystem haben zum Management, was auch Ihre Hosts haben, sondern Sie können jetzt dann auch mit einem Windows 10 System oder mit 2016 können Sie auch 2012 R2 und 2012 managen, was auch eine Hilfe ist, weil sonst muss man immer die richtige Managementmaschine dazu haben. Hyper-V Backup, da tut sich auch einiges. Das heißt, heute, wenn Sie ein hostbasiertes Backup machen wollen, das heißt, Sie haben nicht in jeder virtuellen Maschine Agenten von dem Backup-Hersteller installiert, sondern Sie haben einen Agenten auf dem Host. Dann geht man heute eigentlich hin und macht Change-Block-Tracking. Das heißt, da gibt es einen Kernel-Mode-Treiber, der einfach mitschreibt, welche Blöcke haben sich in den virtuellen Disks verändert. Ja, also Sie wollen ja nicht jedes Mal den File-Server mit 10 Terabyte VRDX sichern, sondern Sie wollen ganz gerne nur die Änderung sichern. Also die 500 oder 50 Gigabyte an Änderungsdaten nach der letzten Sicherung. Das heißt, da gibt es ein Change-Block-Tracking, da schreibt das mit. Backup-Hersteller, die das anbieten, müssen einen Changeblock-Treiber mitliefern. Und das sind immer Kernel-Mode-Treiber. Und Sie wissen, was passiert, wenn in so einem Kernel-Mode-Treiber ein Fehler ist, also wenn der quasi abstürzt oder auf falschen Memory zugreift. Wissen Sie, was da passiert? Bluescreen, ne? Da kommt dieser nette blaue Bildschirm, weil das Betriebssystem schützt Sie, indem halt hier Sachen sind, die sind nicht vorgesehen, der greift auf eventuell Ihre Word-Datei zu oder in Ihren Exchange-Server auf einen anderen Memory-Bereich, also schützt das Betriebssystem und zieht die Handbremse. Und deswegen sagt Microsoft, okay, der Ben Armstrong aus dem Hyper-V-Team, der übrigens auf der Konferenz, wo ich Ihnen nachher noch was zu erzähle, sprechen wird, der mag das nicht, dass da Third-Party-Treiber in dem Hyper-V drin sind. Weil wenn in einem Treiber ein Fehler ist, dann sind 30 VMs, machen auch einen Bluescreen oder werden ausgeschaltet. Das mögen sie auch nicht. Deswegen sagt Microsoft, wir machen das jetzt selber. Also in 2016 kommt eine eigene API dafür raus mit einem eigenen Kernel-Treiber. Ja, also nicht mehr Third Party, sondern Microsoft, natürlich dann mit Microsoft Support und so weiter. Das ist die eine Veränderung im Backup, die ist schon ganz wichtig. Wer von Ihnen hat einen SAN hinter seinem Hyper-V, also ein Cluster? Ich denke einige. Wenn Sie da viele VMs drauf haben und die sichern, dann geht Microsoft hin, für jede VM wird ein VSS-Snapshot auf Ihrem SAN-System gemacht, wenn Sie da einen Hardware-VSS-Provider drin haben. Wenn Sie da 100 VMs sichern, dann kommen da eventuell 100 Snapshots auf Ihrem Storage-System zusammen. Das können manche Storage-Systeme gut verkraften, manche haben damit ein Problem. Und deswegen wird Microsoft im 2016 wird das quasi zusammengefügt. Das heißt, die ganzen VHDs, wenn die gesichert werden, werden konsolidiert. Da gibt es auch ein neues Interface. Es wird also quasi eine AVHD erzeugt und die werden dann synchronisiert. Und es gibt auf dem SAN-Storage-System nur noch einen Snapshot für 100 VMs zum Beispiel. Was Ihr Storage-System wirklich mag, weil das Auflösen dieser Snapshots im Storage, das ist auch eine IO-intensive Anwendung und das ist hier ein Riesenvorteil dann dazu. Shielded VMs. Jetzt haben wir ja vorhin, wer bei Ihnen beim Nils war, also die VMs sind nicht alle so ganz 100% gesichert, da gibt es ab und zu mal einen Bug oder so, dass man durchgreifen kann. Shielded VMs ist jetzt keine Verbesserung für das Szenario, sondern eigentlich was anderes. Wir in Deutschland sind ja relativ kritisch mit unseren Daten. Und wenn Sie heute bei einem Hoster oder bei Azure Ihre VMs betreiben, dann hat der Administrator dieser virtuellen Maschine, also des Hosts, hat Möglichkeiten, an die Daten zu kommen. Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, die haben ja die VHD oder die VHDX. Die können Sie ja nehmen und an einem anderen System mounten und dann sehen Sie alle Daten, die da drin sind. Das heißt, die sind ja in der Regel nicht verschlüsselt. Ist ein Problem. Oder wenn Sie sagen, wie ich das vorhin hatte, speicher mir mal den Zustand der Maschine, halte die mal an, mach mal ein Safe, dann wird der Memory-Inhalt in eine Datei gespeichert. Und dann kann ich diese Datei theoretisch durchsuchen und da sind Passwort-Hashes drin und so weiter. Das heißt, die müssen ihrem Hoster oder ihren Administratoren müssen sie 100% vertrauen, weil sonst können die an ihre Daten ran. Und das behindert natürlich auch so ein bisschen die Adaption, dass man irgendwo mit seinen Daten hingeht. Was macht Microsoft? Es gibt in 2016 die Möglichkeit der Shielded VMs. Das basiert alles auf einem Trusted Platform Module, das müssen also die Hosts eingebaut haben, das ist mit Zertifikaten, die sind in Hardware gespeichert und wenn sie so etwas drin haben, dann können die wirklich eine komplette Verschlüsselung der VMs durchführen. Das heißt, nicht nur der VHDs, also meine Virtual Hard Disks sind verschlüsselt mit meinen Keys, da kommt der Hoster nicht dran. Wenn ich ein Safe mache, also meine Daten speichere auf der Platte, ich halte meine Maschinen an, dann wird das verschlüsselt passiert. Die Live-Migration, das Übertragen von einer VM auf einen anderen Host, wo Memory übertragen wird, wird auch verschlüsselt passieren. Sie können, wenn Sie es wirklich bis zum letzten Ende betreiben, können Sie auch keine Remote-Konsole mehr aufmachen, der Hoster, sondern Sie können nur noch per RDP da drauf. Das heißt, selbst die Konsole-Connection, um da Daten rauszuholen, ist nicht möglich. Und hier gibt es ein komplettes System, wo man einen Vortrag allein von einer Stunde drüber halten kann. Wir haben einen Vortrag zu Shielded VMs auf der Konferenz von einem aus der Produktgruppe. Also wenn Sie das Thema interessiert, ist eine super interessante Sache. Nur ich wollte nur ein paar Worte darüber verlieren, weil das ist gerade, wenn es um Datensicherheit geht, für Ihre Daten ist es ein extrem interessantes Thema und das wird in Azure kommen. Ja, das heißt, auch Microsoft wird hier hingehen in der Public Cloud und sagen, die Maschinen sind gesichert. Wenn hier irgendjemand die Platten oder ihre Daten haben will, kann Microsoft die rausgeben. Nur es kann keiner ran, weil die sind mit ihren Schlüssel verschlüsselt. Unter der Annahme, dass natürlich niemand anders den Schlüssel hat. Also wenn irgendjemand Generalschlüssel hat, ist die Welt sowieso verloren. Und wir brauchen hier, um wirklich die End-to-End-Verschlüsselung zu machen, wir brauchen einen TPM-Chip in den Hosts, wir brauchen einen UEFI-Boot, Secure-Boot und wir brauchen dann natürlich auch BitLocker, um das Ganze zu verschlüsseln. Distributed Storage Cores. ist ein Thema, was in den Windows-Server hineinkommt, was auch sehr interessant ist, gerade in der Virtualisierung. Wenn Sie jetzt mehrere VMs betreiben oder Sie sind ein Hoster zum Beispiel, das Problem ist immer, da startet irgendjemand in seiner VM irgendetwas und das braucht eine Menge I/O-Bandbreite. Ja? Nehmen wir mal an, Sie wären Hoster und ich würde bei Ihnen eine VM mieten und ich würde jetzt in der VM sagen, lass uns mal austesten, wie gut ist denn die Hardware von dem Hoster. Ich starte also einen IO-Meter oder mache ein paar Storage-Benchmarks und das System gibt mir die auch, weil die fordere ich an. Die anderen VMs von meinen Nachbarn oder von anderen Kunden, die leiden natürlich darunter, weil das Storage-System gibt mir den IO. Ich kann in 2012 kann ich das natürlich limitieren. Ich kann also ein hartes Limit auf eine VM, wie viele IOs darf die erzeugen, draufpacken. Ja? In 2016 wird das ganze System extrem erweitert. Wir haben also hier, wenn wir jetzt mal einen Hyper-V-Cluster haben und wir haben jetzt hier einen Scale-Out-File-Server, also einen File-Server von Microsoft, wo meine Daten drin liegen, dann unterhalten die sich. Und dieser Scale-Out-File-Server weiß von jeder VHD, wie viele IOs die erzeugt und kann das mit Policies entsprechend anpassen. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Policy-Manager, Sie können Policies definieren, in welchem Bereich sich die VMs bewegen dürfen. Die Policies gibt es welche, wir haben also eine Single-Instance-Policy, in der können Sie zum Beispiel mehrere VHDs zusammenfassen oder mehrere VMs. Nehmen wir mal an, das wäre ein Kunde und Sie sagen, der Kunde kriegt garantiert für seine virtuellen Maschinen 5000 IOs. Egal wie viel der Maschinen der hat, die werden in diese Policy zusammengefasst, dann bekommt dieser Kunde für alle seine VHDs zusammen 5000 IOs. Oder Sie sagen, wir haben SQL-Server, wir möchten SQL-Server also einfach als Garantie 500 oder 1000 IOPS garantieren. Dann mache ich eine Multi-Instance-Policy und sage jedem SQL-Server, der ist in dieser Policy drin und die kriegen mindestens 1000 IOPS garantiert. Mehr geht immer, aber das ist so der Level, auf dem wir drauf gehen. Also gibt es ganz viele Varianten. Ich zeige Ihnen da gleich auch eine Demo zu, dann versteht man es etwas besser. Also Sie können hier sehr diffizil definieren, wie viel IOs wirklich Ihre VM bekommt oder Ihre Kunden bekommen. So, Problem hier drin ist für viele, ja, das ist ja jetzt kein Fiber-Channel. Ich habe jetzt hier plötzlich einen File-Server von Microsoft drin, vielleicht mit Storage Spaces, vielleicht mit Fiber-Channel-Storage darunter, aber ich habe hier ein paar Systeme, die erstmal davor sind. Und das Coole ist, wenn Sie das nicht haben, also wenn Sie SAN-Storage haben, geht es auch mit Hyper-V alleine. Ja, das heißt, auch hier wandert dann der Policy Manager hier oben hin. Er weiß hier, dieser Hyper-V-Cluster weiß, was jede VM auslöst und kann das auch machen. Nur, Microsoft weiß natürlich jetzt nicht, wer greift denn noch auf ihr SAN-Storage-System zu. Das heißt, ein Management der Gesamt-IOPS ist natürlich schwierig, wenn da noch von außer diesem Hyper-V-Cluster vielleicht noch ein VMware-Cluster auf dem gleichen System ist und noch ein Exchange-Server nativ. Also es gibt jetzt nicht eine API, wo er jetzt sich dann irgendein an ein SAN-System andockt. Hier ist es natürlich einfacher. Dieser File-Server verwaltet die ganzen Daten, die hier unten kommen. Ja? Also ich habe hier auch die Möglichkeiten, aber natürlich, wenn ich von Hyper-V-Cluster die alleine nutze, dann kann er das auch. Wenn andere mit zugreifen, wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Storage Spaces Direct ist auch ein sehr interessantes Thema. Das ist so das typische Microsoft-Ideal-Modell, wie man das sich im Microsoft-Umfeld 2012 R2 vorstellt. Sie haben einen Scale-Out-File-Server, Sie haben unten eventuell JBots oder ein SAN-Storage-System. Sie haben das SMB3-Protokoll zwischen den Hyper-V-Hosts und dem Storage. Wunderbare Technologie. Nils hat das vorhin auch schon angedeutet. Wir haben also etliche Projekte da gemacht und man kann das auch sehr gut machen. Aber es kommt in 2016 kommt was anderes, nämlich man kann die Platten hier direkt auch in die Systeme einbauen. Das heißt, wir haben jetzt lokale Platten direkt in meinen Servern und ich kann jetzt natürlich plötzlich, wenn ich sowas habe, brauche ich Shared SAS, weil mehrere Server greifen auf die gleichen Platten zu. Das geht nicht mit SATA-Platten. Ja? Wenn ich die Platten direkt in den Systemen drin habe, kann ich plötzlich auch SATA-SSDs nehmen, SATA-HDDs oder, wenn es denn sein darf, kann ich auch NVMe-Devices nehmen. Also das sind im Prinzip Flash-Storage, der direkt am PCI-Bus hängt. Der ist 3 bis 4 Mal schneller als eine SSD, weil die über einen SAS- oder SATA-Bus geht. Das ist einfach nochmal schneller und ist preislich nicht mehr so weit von SSD entfernt. So, und dann wird in diesem Konzept wird hier ein Netzwerk aufgebaut. Das heißt, das ist auch ein hochverfügbares Storage-System, wo auch Knoten ausfallen können. Ja. Das ist einfach erweiterbar. Wenn Sie hier mehr Storage brauchen, dann packen Sie einfach nochmal einen Knoten hinzu. So, und jetzt kennen Sie vielleicht so ein Konzept von anderen Herstellern, die haben aber in der Regel nicht Hosts und Hyper-V-Hosts, also Virtualisierung und Storage getrennt. Wenn Sie das gerne möchten, können Sie das natürlich, das kommt auf der nächsten Folie, bei Microsoft auch haben. Das heißt, man kann auch ein Hyper-Converged Hyper-V-Cluster bauen. Hier laufen die virtuellen Maschinen dann direkt auf dem Storage-System. Und jetzt wird es interessant, hier benutzt Microsoft SMB Direct. Das heißt, hier gibt es keine Limitierung. Microsoft hat das jetzt schon in TP4 mit 16 Hosts aufgebaut. Sie haben also keine I/O-Einbußen durch weitere Hosts. Hier wird SMB Direct benutzt. Das ist ein Protokoll, das gibt es schon ein bisschen länger. Das ist hochperformant und ohne Latenzen zwischen den Knoten. Ja, also es wird nicht TCP/IP benutzt, sondern SMB Direct ist hier auch zwingend vorgeschrieben. Ja, dann bin ich auch bei einer Demo. Jetzt muss ich mal gucken, was ich Ihnen da eigentlich zeigen wollte. Storage Quoz wollte ich Ihnen, glaube ich, zeigen. So, das ist ein bisschen komplexeres Setup. Was habe ich denn noch an Zeit? Das heißt, ich habe hier einen 4-Knoten Storage Spaces Direct Cluster laufen, aber nicht im Hyper-Converged, also es ist nicht Hyper-V oben noch mit drauf, das geht auch in Nested Virtualisierung, sondern der ist separat. Und da greifen zwei Hypervisor zu. Dieser und dieser, zu dem kommen wir noch. Da steht jetzt Nano drin. Den gucken wir uns später kurz an. So, wenn ich das jetzt hier aufmache, bin ich jetzt hier auf meinem Storage Spaces Direct Cluster. Wenn wir hier auf die Nodes gucken, sehen wir unsere 4 Nodes. Wir haben hier eine Virtual Disk. Wir haben einen Pool. Ja, und da liegen meine Daten drauf. Und diese zwei Hypervisor haben jeweils eine VM laufen, die ist noch pausiert. Mal gucken, ob wir die von hier starten können. Ich hoffe das. Und damit verbinde ich mich mal und mache einen relativ kleinen Bildschirm. Und während der noch die Verbindung aufbaut, mache ich das mit dem auch nochmal. Das Problem bei komplexeren Demos geht Ihnen relativ schnell der Bildschirmbereich aus. Deswegen bin ich froh, dass wir Full HD haben, sonst wären die Demos kaum mehr anordbar. So, ich habe hier in jeder dieser virtuellen Maschinen habe ich einen IO-Meter laufen. Jetzt versuche ich mal, das ein bisschen anzuordnen. So, dass Sie die Zahl sehen mit dem Tacho. Die machen jetzt die beiden virtuellen Maschinen, der IO-Meter erzeugt gerade 400 bis 500 IOPS auf dem Storage, auf diesem Scale-Out, auf dem Storage Spaces Direct Cluster. Ja, die greifen also über SMB-Protokoll, greifen die beiden Hypervisor darauf zu, diese virtuellen Maschinen. Da ist also keine Ordnung drin, da gibt es keinen Storage Quoz. Und jetzt rufe ich mir mal ein bisschen PowerShell auf. Ich weiß ja, Sie sind alle PowerShell-affin, nehme ich mal an. Und habe jetzt einfach ein paar Commandlets vorbereitet. Das heißt, da gehen wir jetzt mal durch. Ich kann jetzt, ohne dass ich irgendwas mache, ohne dass ich Storage Policies habe, ja, das schaffe ich nicht, kann ich jetzt abfragen, was benutzen denn diese virtuellen Maschinen gerade? Also ich muss nichts machen. Ich kann jetzt einfach rauskriegen, was ist denn jetzt in meinem Storage-System los? Das machen wir einfach mal hier. Wir haben zwei VMs laufen und Sie sehen jetzt hier, das Storage-System weiß, diese Dateien da, das sind VHDs und die gehören zu den VMs. Und die haben gerade hier so und so viel IOPS und so viel Latenz und so weiter. Das können Sie abfragen. Ohne dass Sie irgendwas konfigurieren, weiß jetzt Ihr Storage-System, was los ist. Und auch Ihr Hyper-V-Cluster weiß, was da passiert. Ja? Jetzt kann ich natürlich hingehen und das beeinflussen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hin. Ich zeige mal die Policies, die gerade sind. Es gibt nur eine Default-Policy, die ist immer da, die hat keinerlei Begrenzung. Ja, und jetzt erzeuge ich mir mal zwei Policies. Eine Single-Instance, das war die Policy, wo ich mehrere VMs reinpacke und die teilen sich dann das Minimum oder das Maximum. Und dann mache ich noch eine Multi-Instance. Das ist die nächste Zeile. Und wenn ich jetzt nochmal die Policies abfrage, sehen wir, es gibt jetzt eine Shared IOPS, ich weiß nicht, können Sie an meinem Notebook noch vorbeigucken hier unten? Ich kann es mal ein bisschen versuchen hochzuschieben. Kann ich es hochschieben? Also es gibt eine Shared IOPS mit 100 Minimum, 200 Maximum und es gibt beides mal eine Shared IOPS. Sehr schön. Was ist denn aus der hier geworden? Ja, das hast du gut gemacht. Dann machen wir da mal raus. Shared IOPS Individual. So, gehen wir mal kurz hier unten hin, löschen mal die Storage Policies, gehen nochmal hier oben hin und machen die beiden nochmal schnell neu und lassen sie uns anzeigen. So, jetzt haben wir eine Shared IOPS und eine Individual IOPS. Die haben beide 100 als Minimum, als Maximum haben sie 200. So, und jetzt muss ich hingehen und den VHDs, diesen einzelnen virtuellen Maschinen-Disk, so eine VM kann ja mehrere VHDs haben. Ich muss jetzt sagen, diese VHD kriegt die Policy. Ja? Das heißt, ich muss mich remote mit dem Hypervisor verbinden und da der VHD diese Policy mitgeben, nach der sie sich richten soll. Das sieht hier ein bisschen komplizierter aus. Das heißt, das ist jetzt hier ein bisschen Remoting. Vergessen Sie es mal. Was er jetzt macht, er verbindet sich remote von PowerShell mit dem Hypervisor und setzt auf die VHDs, also auf die Disks von den virtuellen Maschinen, die da laufen, diese Policy. Es dauert einen kleinen Moment und dann sollte hier was passieren. Nämlich, ich habe jetzt die Single Instance ausgerollt. Da war 200 als Maximum und beide VMs haben die gleiche Policy bekommen. Das heißt, die teilen sich jetzt 200 IOPS. Ja, das sehen wir hier auch. Hups. Die würden gerne mehr machen, aber diese beiden VMs teilen sich jetzt insgesamt 200. Wir geben einem Kunden eine maximale IO-Zahl. Sehen Sie jetzt hier. Ja? Und die sind jetzt quasi eingegangen. Wenn ich da eine dritte VM dabei packe oder eine runter, wenn ich die runterfahren würde, hätte der 200. Wenn ich eine dritte dabei packe mit der gleichen Policy, hätten sie alle ungefähr 70? 66, oder so. Ja? So, jetzt nehmen wir die andere Policy. Da, wo die 200 waren, aber für jede Maschine. Dauert einen Moment. Das heißt, hier würde jetzt jede Maschine bis 200 bekommen. Und das sollte jetzt auch gleich hier zu sehen sein. Die gehen jetzt hoch, die Policies werden draufgesetzt. Die eine ist bei 400. Ja, und Sie sehen jetzt, beide sind ungefähr bei 200. Wir haben jetzt gesagt, jeder SQL-Server darf maximal oder jeder darf maximal 200 haben. Natürlich können wir jetzt nicht die Physik aushebeln, aber wenn Ihr Storage-System nur insgesamt 400 oder 200 IOPS hat, dann würden hier auch keine 2x200 stehen. Also ich kann nicht plötzlich IOs dazu zaubern in so einem Storage-System. Ich muss noch da in den Grenzen bleiben, die ich habe. Ja? Aber Sie können jetzt da das relativ nett verwalten. So, ich hatte, glaube ich, noch 5 Minuten, richtig? Sechs Minuten ist ja ausreichend. Cluster Rolling Upgrades, ein Thema, was wir schon lange gerne hätten, dass man einen Cluster in place upgraden kann. Und zwar heißt das, bisher muss man Folgendes machen, wenn ich einen Cluster updaten möchte, einen Hyper-V-Cluster. Ich baue einen neuen Cluster daneben auf. Also ich habe 3 Knoten, ich nehme eine Maschine raus, baue einen neuen Ein-Knoten-Cluster, schiebe VMs rüber, die VMs laufen, die werden nicht ausgehen, aber ich muss wirklich einen neuen Cluster bauen. Dann nehme ich hier einen weiteren Host weg, tue den dazu zu dem neuen Cluster, verschiebe weitere VMs und so habe ich dann einen neuen Cluster aufgebaut. Meine Workloads, die VMs liefen die ganze Zeit durch, aber es ist relativ komplex. Mit 2016 können Sie das in einem Cluster machen. Das heißt, das sieht folgendermaßen aus. Ich räume Node frei, dann Betriebssystem wird neu installiert, kein Upgrade bitte, sondern wirklich neu 2016 installieren, sehen wir da. Und dann nehmen wir den Cluster auf, dann können wir da unsere VMs draufpacken und dann nehmen wir uns die anderen 2 vor. Ja? Und dann haben wir unseren Cluster am Ende. Wenn wir mit allem durch sind, erhöhen wir noch den Cluster-Level. So wie bei Active Directory gibt es auch ein Funktionslevel. 10 Minuten, Dankeschön. Ich habe das schon gesehen. nee, hast du nicht. Der große Vorteil ist, wenn Sie Fiber-Channel-SAN haben, zum Beispiel, das ist, Sie können in den gleichen Loons bleiben. Bei dem Modell, was wir vorher hatten, neuen Cluster bauen. Wenn Sie einen neuen Cluster bauen mit einem Hyper-V-Cluster, ein Cluster ist Verwalter von der Loon. Das heißt, Sie können nicht mit einem zweiten Cluster die gleiche Loon benutzen. Also wenn Sie mit 2012R2 oder von 2012 auf 2012 gehen, brauchen Sie auch neue Loons. Sie brauchen weiteren freien Platz in Ihrem Storage-System. Bei Scale-Out-File-Server nicht, da können Sie, das sind Shares, die können Sie gemeinsam nutzen. Hier bleiben Sie in Ihren gleichen Loons. Ja, also Sie gehen wirklich, der Cluster wird in sich upgedatet. Und unterstützt wird das Thema für Hyper-V und Scale-Out-File-Server. Also Hyper-V, wir sind im Hyper-V-Vortrag, Hyper-V ist abgedeckt, Scale-Out-File-Server auch. Cluster Resiliency, das ganze Thema lasse ich, glaube ich, weg unter dem Gesichtspunkt, dass ich nur noch 4 Minuten habe. Fassen wir es einfach so zusammen. Microsoft sieht, dass Hardware nicht unbedingt mehr so stabil ist wie früher. Sie nehmen nicht mehr so teure Hardware. Das heißt, in Software müssen mehr Fehlerverhalten abgefangen werden. Und Microsoft tut viele, viele Dinge, um ihnen das Durchlaufen ihrer virtuellen Maschinen zu ermöglichen. Typisches Beispiel ist zum Beispiel, wir haben einen Netzwerkfehler, wir haben einen Cluster und da bootet eine Switch. Switch ist ja heute auch im Prinzip ein Stück Blech mit einem Haufen Software drin und wenn da ein Problem auftaucht, dann bootet die. Und die bootet nicht innerhalb von 5 Sekunden, sondern so ein Switch-Boot dauert durchaus mal 2, 3, 4 Minuten, fast so lange wie ein Server. Und was passiert in dem heutigen Cluster? Der Cluster stellt fest nach 10 Sekunden, oh, der Host ist weg, den kann ich nicht mehr erreichen. Dann schießt er die VMs ab und startet die auf einem anderen Knoten neu. Ihr SQL-Server ist vielleicht, der könnte vielleicht auch 4, 5 Minuten gut vertragen, mal nicht erreichbar zu sein, weil der läuft hier ja wunderbar weiter. Nur diese Knoten können den gerade nicht sehen, weil die Switch weg ist. Das heißt, es gibt einen neuen Modus, dass hier durchaus so ein Host in Quarantäne gesetzt wird. Der Cluster wartet eine bestimmte Zeit. Wenn der Host wiederkommt, lässt er die VMs leben. Das heißt, der SQL-Server ist weitergelaufen. Der ist nicht nach 30 Sekunden oder 15 Sekunden neu gestartet worden. Gibt es in anderen Hypervisoren schon länger, kommt hier auch, ist konfigurierbar. Wollen Sie das alte Verhalten, wollen Sie das neue Verhalten, wie lange soll er warten und so weiter. Das Gleiche gibt es auch viele Verbesserungen in Storage. Benny, hast du in deinem Vortrag darüber gesprochen? Also es gibt eine Menge Sachen in Remote Desktop, die besonders interessant sind. Wer war beim Benny im Vortrag? Super. Channel 9, genau. Anderes Thema, was ich Ihnen noch gerne mitgeben möchte, Shared VDX. Wer von Ihnen weiß, was eine Shared VDX ist? Wer setzt sie ein? Okay. Shared VDX in 2012 R2 ist eine Möglichkeit, dass Sie ein Guest Cluster bauen. Wenn Sie ein Guest Cluster haben, SQL zum Beispiel, 2 virtuelle Maschinen, dann in der Regel brauchen Sie auch ein Shared Storage darunter. Was machen Sie da? Sie machen iSCSI, Sie machen Virtual Fiber Channel oder Sie können Shared VDX machen. Shared VDX ist genauso gut wie diese anderen beiden, aber auch nicht besser in 2012 R2. Sie können kein Host-Based Backup von einer Shared VDX machen. Sie können das nicht in eine Replika reinnehmen und so weiter. Und diese Themen adressiert Microsoft jetzt in 2016. Das heißt, Sie können Online-Backup demnächst von der Shared VDX machen. Sie können es in eine Hyper-V-Replika reinnehmen. Sie können es online vergrößern und verkleinern. Ja? Alles Themen, die bisher bei der Shared VDX fehlten, aber bei den anderen, iSCSI und bei Fiber Channel, auch fehlten, kommen jetzt hier einfach dazu. Ein Thema, womit Sie, wenn Sie viel mit PowerShell machen, ich habe noch eine glatte Minute. Wenn Sie viel mit PowerShell machen, PowerShell direkt angucken. Das heißt, Sie können jetzt auf dem Host mit PowerShell arbeiten und Sie können dann in eine VM reingehen von dem Host und dort weiterarbeiten. Für Setup-Szenarien extrem interessant, weil Sie müssen nicht über CRED-SSP gehen. Das ist eine Verbindung über den VM-Bus. Ist also, wenn Sie damit mal gearbeitet haben, möchten Sie es nicht mehr missen. Wenn Sie dazu Fragen haben, bitte gleich noch auf mich zukommen. Nano-Server hat garantiert der Thomas gemacht. Auch eine sehr interessante Geschichte. Das heißt, eine wesentlich kleinere Version vom Server, wo die ganze GUI und alles rausgeschmissen wurde. Das Interessante bei dem Thema ist, ich sag mal, always on. Einfach noch diese Folie mit ein paar Zahlen. Das heißt, Reboots durch Patche. Wie oft muss man ein System rebooten, weil Patche installiert wurden? Jeffrey Snover hat dazu Untersuchungen machen lassen, nehme ich mal an, und bei einer Full-Server-Installation, die Zahlen sind von 2014, in einem Jahr, also in 12 Monaten, 12 Patch-Zyklen, musste 11-mal der Full-Server gebootet werden. Also bis auf einmal jedes Mal. Core Edition 6-mal und Nano-Server wäre 3-mal gebootet worden. Ja, das heißt, ist ein Thema, was da sehr interessant ist, ist, Sie müssen weniger booten. Offene Ports, Sicherheit. Ich habe jetzt den Full-Server gar nicht mehr dabei, 31 bei Server Core, bei dem Nano-Server sind es dann noch 12. Das heißt, das System ist wesentlich geschlossener als der Core-Server. Und benötigter Plattenplatz, das finde ich den Brüller. Ich meine, wenn Sie heute 200, 300 Gigabyte Platten in so einen Hyper-V-Host reinpacken, dann ist Ihnen das eigentlich relativ egal. Aber wenn Sie Hoster sind und Tausende von Maschinen ausrollen, der Server Core braucht 4,8 Gigabyte, Nano-Server braucht 400 Megabyte. Also es ist schon durchaus ein Unterschied, der bootet auch viel schneller. Und jetzt sehe ich, hier geht mir die Zeit aus. Demo lassen wir weg. Es gibt noch viel mehr Sachen, Container hat auch der Thomas angesprochen. Es sind noch viele, viele andere Dinge, auch noch interessant, die lasse ich jetzt einfach weg. Ich möchte zum Schluss noch kurz hier drauf zurückkommen. Wir haben eine Konferenz, wir haben das abgesprochen, die ist in 3 Wochen in Düsseldorf. Das ist die Cloud- und Data Center-Konferenz. Da gibt es noch mal mehr Vorträge als hier, nämlich wir haben 25 Top-Sprecher, davon sind 19 MVPs, 4 Regional Director, du bist auch da, ne? 2 Ex-MVPs, die heute bei Microsoft arbeiten, und wir haben 3 Sprecher aus Redmond. Zum Beispiel zum Thema Hyper-V, die Koryphäe zu Hyper-V wird da bei dem Event sprechen. Und ich habe für Sie einfach, wer Interesse hat, ich habe so kleine Karten, die gebe ich Ihnen, und das ist ein Rabattcode. Wenn da jemand noch hinkommen möchte, fotografieren Sie sich den Rabattcode, da kriegen Sie 10% auf den Eintritt von 129 Euro. So, das war alles, was ich Ihnen mitgeben wollte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie so lange hier geblieben sind. Ich weiß, 18 Uhr ist hart. Ich habe es fast geschafft. Und noch ein nettes Gespräch und eine gute Heimreise. Tschüss.